Du bist so gut zu mir. Das tut gut. Danke euch vielmals, Lobpreisband, für das Leiten. Der Text von heute kommt aus dem 2. Mose 34 und aus Jona 3. Vielleicht kannst du es da einblenden. Jetzt, bevor wir ihn lesen, müsst ihr schauen. Seht ihr, wie gestochen scharf das Bild ist? Wir haben einen neuen Beamer bekommen. Danke Ruben und Team, habt ihr da installiert. Wir sind sehr froh drum. So können wir den Text ganz gut lesen. Ich lese. Da fuhr der Herr in einer Wolke herab. Mose stellte sich dort vor ihn hin und rief den Herrn bei seinem Namen an. Der Herr ging an ihm vorüber und Mose rief: Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Güte erfahren. Du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde. Ungestraft aber lässt du nichts. Du verfolgst die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Und Jona 3, respektive 3 und 4. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, dass seine Drohung nicht wahr zu machen. Und Jona ärgerte sich darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Der Herr aber fragte: Hast du recht, dass du so zornig bist? Das ist der Text von heute. Es gibt eine alte Geschichte von einem jungen Mann, der heißt Paco. Paco war in Madrid ganz ein geläufiger Name. Und der Paco ist von daheim fortgerannt, ist nach Madrid gegangen, hat dort untertauchen. Er hat sich mit seinem Vater verkracht. Und sein Vater geht ihm nachher nach Madrid, will sich versöhnen, aber findet den Paco einfach nie in dieser grossen Stadt. Und so schreibt er in der Zeitung La Republica ein Inserat und schreibt er drin: Paco, triff mich am Dienstagmorgen im Hotel Montana. Alles ist vergeben, Papa. Die Geschichte geht dann so weiter, dass der Vater am Dienstagmorgen zu dem Hotel Montana geht und 800 Männer mit dem Namen Paco stehen bei diesem Hotel. Das ist eine kleine Anekdote von Ernest Hemingway. Und sie zeigt aber eine Leidenschaft, ein Anliegen, eine Sehnsucht, die tief in uns Menschen drin ist. Die Sehnsucht nach Vergebung. Das ist ein Schlüsselthema in diesem Buch Jona. Wir sind an dieser Predigtserie dran. Ich werde heute zum letzten Mal über den Jona-Text predigen. Nächste Woche wird der Andrin Lehmann noch den letzten Text aufnehmen und das Thema noch einmal vertiefen. Das sind die Texte, die wir angeschaut haben. Und ihr seht, Jona ist eigentlich ganz ein einfaches Buch von Struktur her. Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Zweimal redet Gott zum Jona. Einmal beauftragt drin und sagt: Gang nach Ninive, segne, dass ihre bösen Wege Gott ablehnt. Und der Jona geht in die andere Richtung. Er rennt Gott davon. Und er kommt auf ein Schiff. Und auf diesem Schiff hat es eine Schiffsmannschaft, die ihn ausfragt. Und am Schluss der Jona sich den Erlad über Bord werfen. Er wird zu einem Schiffbrüchigen. Und der Jona sinkt tief am Boden von diesem Meer und der zungerst am Tiefpunkt von seinem Leben schickt Gott einen Fisch, schnappt ihn, rettet ihn. Gott ist gnädig, auch mit dem Jonah. Das ist so der erste Teil. Und dann wiederholt sich die Geschichte ein bisschen auf eine andere Art, aber doch von Struktur her relativ ähnlich. Das Wort von Gott kommt noch einmal zum Jonah, geh nach Ninive. Und das Mal ist der Jonah gehorsam, zwar widerwillig, er geht nicht gern, aber er geht. Und dort predigt er, sagt 40 Tage und Ninive wird zerstört, Gott lehnt die bösen Wege ab. Und das, was der Jonah insgeheim nicht erhofft hat, Ninive kehrt um, es tut ihnen leid, sie tun Buss und Gott ist gnädig. Und da wird der Jonah zornig ab dieser Gnade von Gott. Das ist die ganz einfache Struktur. Vielleicht könnte man das Buch aber auch noch ein bisschen anders strukturieren. Vielleicht könnte man das Buch auch wie eine Spirale anschauen, wo langsam, langsam, irgendwie mehr zum Zentrum kommt, zu dieser Kernfrage, ist Gott sogar gnädig mit einem Volk wie Ninive? Ist sogar mit so einem Volk gnädig? Und wie würde der Jonah darauf reagieren? Das Buch und unser Text hier hört eigentlich mit einer Frage auf. Mit einer Frage, und man will eigentlich wissen, was sagt der Jonah dazu? Wie tut er antworten? Und ich glaube, das Buch ist ganz bewusst mit einer Frage abgeschlossen, weil die Frage an uns gerichtet wird. Wir müssen eine Antwort auf diese Frage finden. Würde Gott sogar Ninive vergeben? Und wie würden wir darauf reagieren? Ich möchte euch ein Beispiel aus neuerer Zeit vorstellen. Ein Beispiel aus dem letzten Jahrhundert, wo ich denke, wo diese Frage auf eine ganz prägnante Art aufzeigt. Der Simon Wiesenthal ist Jod, ist in der Westukraine, in der Stadt Lviv, im Konzentrationslager Lemberg eingesperrt gewesen. Und eines Tages kommt eine Krankenschwester zu dem Simon Wiesenthal und sagt, er müsse ins Militärlazarett kommen. Dort ist ein junger deutscher Soldat, der im Sterben liegt. Und der junge deutsche Soldat heisst Karl Seidel. Und er möchte noch einmal mit einem Jod reden. Und der Simon Wiesenthal geht in das Militärlazarett, kommt in den Raum und sieht der sterbende Karl Seidel, wie er dort sitzt, liegt. Und dann haben sie Zeit zum Reden. Und der Karl Seidel erzählt, dass er viele Albträume hatte in der Nacht, von all diesen Taten, die er während dem Zweiten Weltkrieg begangen hat. Und er wünschte sich, dass er seine Geschichte noch einmal einem Juden erzählen könnte und hoffe, dass der Jude ihm doch vergeben könnte. Und der Simon Wiesenthal sitzt dort und weiss nicht, was er antworten soll. Und nach einer Zeit steht er wortlos auf und läuft aus dem Lazarett raus. Und er überlebt den Zweiten Weltkrieg und nimmt die Geschichte, die er dort erlebt hat, und schreibt ein Buch und verschickt das an ganz verschiedene Leute und fragt, was hätte ich dort antworten sollen? Es gibt 53 Personen, die auf diese Frage geantwortet haben. Das sind Juden, Atheisten, Christen, Buddhisten. Es sind Leute, die Gesetz studiert haben, Ethiker, Rechtsprofessoren, Religionslehrer. Eine ganz breite Antwort. Unter anderem hat der Dalai Lama auf diese Frage geantwortet und der Desmond Tutu. Und das ist in einem Buch zusammengefasst, kannst du es das hier zeigen. Die Sonnenblume über die Möglichkeit und Grenzen von Vergebung. Und auch hier, es hört mit einer Frage auf und die Frage ist vielleicht auch uns gerichtet. Wie hättest du reagiert in dieser Situation? Was wäre deine Antwort gewesen? Vergebung ist in der heutigen Zeit nicht ein populäres Wort. Gerade so die MeToo-Bewegung hat das Konzept, die Vorstellung von Vergebung ganz stark hinterfragt. Das ist so eine Frage an die Oberfläche gekommen. Sollen Frauen am Weinstein vergeben? Und tut man dann mit dem nicht einfach die Opfer wieder traumatisieren und die Täter kommen einfach weg, ohne dass sie eine Konsequenz davon müssen tragen. Vergebung ist in der heutigen Zeit ganz unpopulär geworden. Und der Timothy Keller hat ein Buch geschrieben zum Thema Vergeben. Und er hat ganz am Anfang beschrieben, was Vergebung nicht ist. Und er hat so drei Modelle beschrieben. Er sagt, Vergebung ist nicht billige Gnade. Billige Gnade. Also das ist so das Modell von der bedingungslosen Vergebung, wo ein Opfer aufgefordert wird, musst du einfach vergeben. Musst du einfach loslassen, wird dir gut tun. Das ist ein Modell, das vielfach in den Kirchen gepredigt wird. Musst du einfach vergeben. Als Befehl. Und der Tim Keller sagt, das ist billige Gnade, das ist nicht Vergebung. Ein zweites Modell ist wenig Gnade, das Modell von der transaktionalen Vergebung. Dort ist die Vorstellung, dass ein Opfer einem Täter nur so viel vergibt, wie ein Täter hat vielleicht eingesehen oder Schuld bekennt. Also dort ist der Fokus stark auf dem Täter, nur das, was ein Täter eingesehen hat, soll und darf eine Person vergeben. Und das letzte Modell, auch eins, das sehr bekannt ist, gar keine Gnade. Das Modell von der Nichtvergebung. Ein Täter hat verwirkt, es gibt keine Vergebung, er oder sie muss das ertragen. Das ist auch nicht Vergebung, offensichtlich. Aber es sind so drei Modelle, die vielleicht bekannt sind. Und der Tim Keller sagt bei allen, das ist nicht Vergebung. Und das stellt so ein bisschen die Frage, ja, was ist denn Vergebung? Und für das gehen wir ins Buch Jona. Beim Jona sehen wir, wie Gott der Jona mit dieser Frage konfrontiert. Vielleicht schnell die Struktur vom Text. Der Text ist so aufgebaut, dass Gott sieht, dass Ninive umkehrt, barmherzig ist und dass es ihm leid tut, nachdem dass Ninive ihre eingesehen hat, was sie gemacht haben. Und der Jona ärgert sich. Also er Ärger und Zorn steht dort. Und dann nimmt der Jona Zeit und betet. Er sagt, er hat vermutet, dass Gott das Gnade, dass das würde passieren. Und dass er darum von Anfang an fliehen. Er sagt, dass der Jona gewusst hat, dass Gott ja barmherzig ist und dass der Jona darum eigentlich möchte sterben. Und Gottes Antwort als dritter Teil von diesem Text, der mit einer ganz einfachen Frage stellt, Jona, bist du zu Recht zornig? Schauen wir das ein bisschen genauer an. Also der Jona ist in die Stadt hineingegangen, hat predigt, hat gesagt, Gott lehnt die böse Gewalt von Ninive ab und es wird 40 Tage gehen und er wird die Stadt zerstört und Ninive überraschenderweise tut Buße. Wir haben das in der letzten Predigt angeschaut, 40 Tage, möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es eine Möglichkeit gibt, für Ninive umzukehren. Ihr habt 40 Tage Zeit und wenn ihr in diesen 40 Tagen euer Leben umkehren, dann wird Ninive nicht zerstört. Das ist die Ausgangslage. Und dann, wo Ninive sich umkehrt, tut es Gott leid und der Jona, der eine Wut im Bauch hat. Also was der Jona hier macht, ist, er zeichnet das Bild von Gott, ein Bild von einem barmherzigen Gott, von einem geduldigen Gott, von einem gnädigen Gott. Alles basiert auf dem Text von Mose, den wir am Anfang gelesen haben. Und nachdem, dass er das Bild konstruiert, nachdem er das Bild einseitig konstruiert, sagt er, und genau so ein Gott will ich nicht. Der einfach barmherzig ist mit allen, der einfach geduldig ist. Genau so einen Gott lehne ich ab. Und er sagt der Gott, wenn du Ninive vergisst, in dieser Welt will ich nicht mehr leben. in so einer Welt, wo der Täter einfach davon kommt, will er nicht leben. Ich musste am Anfang ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass der Jona sagt, er will sterben. Und als ich aber plötzlich gemerkt habe, wie der Jona argumentiert, ist mir aufgefallen, eine Welt, wo der Täter einfach vorkommt, da will ich glaube auch nicht leben. Da wäre ja zornig. Und dann kommt die Frage von Gott, Jona, bist du zu Recht zornig? Also mit anderen Worten, ist dein Zorn begründet? Ist er gut begründet? Stimmt das Bild, das du gemalt hast von diesem barmherzigen Gott, der einfach alles durchlässt, der einfach alle Schuld vergibt? Oder steht das Bild auf wackeligen Beinen? Bist du zu Recht zornig? Wenn wir den Text anschauen, den Jona zitiert aus dem 2. Mose, kannst du es da einblenden, dann sehen wir, dass der Jona vor allem den ersten Teil anschaut. Tausende lässt du Güte erfahren, du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde. Das ist das, wo der Jona ins Zentrum steht und wo er ganz gross ausmalt und sagt, so ist Gott. Und so ein Gott, der nur so ist, lehne ich ab. Und aber der zweite Teil lässt er einfach weg. Ungestraft, aber lässt du nichts. Und man kann vielleicht ein bisschen verstehen, warum er den zweiten Teil einfach weglässt. Es ist doch ein Widerspruch. Du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde, ungestraft, aber lässt du nichts. Ja, wie soll man das denn zusammenbringen? Ist der Gott entweder so oder so? Oder Jona entscheidet sich für die erste Vorstellung, das erste Bild und lässt das zweite einfach weg. Und hier kommt die Frage von Gott, bist du zu Recht wütig? Oder ist dein Bild einseitig? Die Frage ist für uns heute, wie bringen wir diese zwei Teile zusammen? Wir haben gegenüber dem Jona einen Vorteil. Wir haben ein neues Testament. Durch die ganze alte Testament stellt sich die Frage, wie kommen die zwei Teile zusammen? Und im Neuen Testament sehen wir eine Antwort darauf. Gott, der in der Person von Jesus Christus Mensch wird, auf der Erde wandelt, ein Leben lebt, immer wieder mal Zeichen von Barmherzigkeit, von Gnade sichtbar wird, und aber der zweite Teil nicht einfach weglässt. Jesus Christus, der die Konsequenz von Sünde ernst nimmt und sagt, das ignoriere ich nicht einfach. Und er nimmt Sünde und dreht es ans Kreuz und sagt am Kreuz, ich nehme Sünde ernst. Es hat Konsequenzen. Es kann nicht einfach ignoriert werden. Und er sagt aber, und ich trage es. Und indem dass er die Strafe, wie hier formuliert wird, trägt, ist er konsequent und behaltet den zweiten Teil bei, aber er nimmt es auf sich. Und indem dass er das auf sich nimmt, bleibt er gnädig, bleibt er barmherzig. Bleibt er geduldig. Es ist am Kreuz und darum haben wir hier vorne ein Kreuz. Es ist am Kreuz, wo die zwei Teile, die fast wie ein Widerspruch in sich zusammenkommen, in sich versöhnt werden. Der Thomas Goodwin war ein puritanischer Pastor in England und er hat das gesagt, kannst du das Zitat hier nehmen? Ich habe das Foto super gefunden von dem Bild. Muss auch mal so einen Hut haben. Obwohl Gott gerecht ist, kann man sagen, dass seine Barmherzigkeit in gewisser Hinsicht natürlicher für ihn ist als alle Taten der Gerechtigkeit. Deshalb werden die Taten der Gerechtigkeit sein seltsames Werk genannt. Aber wenn er kommt, um Barmherzigkeit zu erweisen, freut er sich über sie um ihnen Gutes zu tun, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Taten von Gerechtigkeit und von Barmherzigkeit, beides ist im Herz von Gott drin. Barmherzigkeit ist Gott wie näher, vielleicht natürlicher. Und gleichzeitig ist die Tat von der Gerechtigkeit genau gleich wichtig. Beides gehört zusammen. Und erst am Kreuz kommt das zusammen. Was heisst das für uns heute hier? Du kannst zur nächsten Folie gehen. Wir haben gesehen, dass Gott die Taten von Ninive ablehnt. Gott sagt Nein, ganz klar und deutlich. Und das Nein, das sagt er auch zu uns. Gott sagt Nein zu der Art und Weise, wie wir Leben gestalten, wie wir leben. Und am Kreuz wird es am deutlichsten, Gott lehnt unser Leben ab. Er sagt Nein, so nicht. Das muss man manchmal schlucken, so ein Wort. Er ist gerecht und gleichzeitig sagt er, aber das Nein nehme ich auf mich. Und nehme es ans Kreuz und trage es, ich vergebe dir. Dir ist vergeben. Und mit dem ist er barmherzig. Also, wenn Gott zu uns sagt Nein, dann sagt er im gleichen Atemzug und es ist vergeben. Nein, und es ist vergeben. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, in diesem Wort, ich vergebe dir, ist auch ein Stück weit eine Anklage drin, oder? Wenn jetzt du zum Beispiel zu mir kommst und sagst, Andreas, ich vergebe dir für das blaues Hemd an, ich vergebe das dir. Ich hoffe, ihr habt nicht noch ganz viele andere Sachen, die ihr mir... Aber ich vergebe dir. Und da schwingt ja eine Anklage mit, oder? Das, was du gemacht hast, das war letztes. Das ist falsch. Und gleich richte ich das nicht gegen dich. Meine Frage kann sein, ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Du musst mir gar nichts vergeben. Und genauso ist es bei Gott. Er spricht uns zu, ich vergebe dir. Und mit dem schwingt ja eine Anklage mit. Das, was war, war nicht richtig. Und trotzdem richtet er es nicht gegen uns. Das heisst für uns, Vergebung ist immer etwas, was wir zuerst empfehlen. Es ist immer etwas, was zuerst zu uns kommt. Und erst in einem zweiten Schritt ist es etwas, was durch uns geht und weitergeht. Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einer ganz jungen Frau, die das auf eine ganz eindrückliche Art erlebt hat. Das ist ein Bild, das viele von euch vielleicht kennen. Es ist ein schockierendes Bild, kannst du das zeigen? Das ist Kim. Das war im Jahr 1972. Es war dann 9 in Vietnam, im Vietnamkrieg. Und sie ist von zusammen mit ihren Geschwistern und Cousin von einer Napalmbombe getroffen worden und hat den ganzen Körper verbrannt. Es hat ein ganz bekanntes Kriegsfotografie hat das aufgenommen, hat das ganz weit gedreht, ein ganz bekanntes Bild geworden. Wollt ihr ein Bild von ihr gesehen, das etwas weniger bekannt ist? Kannst du das nächste zeigen? Das ist Kim. Später. Kim hat viel Leiden, körperliche Leiden erlebt und ganz stark mit dieser Frage gerungen, wie lebe ich mit dieser Wut, mit diesem Hass in meinem eigenen Herzen. Und so im Jahr 1982 hat sie in Saigon, in der Bibliothek, ein neues Testament gefunden und hat davon gelesen. Und sie ist Christin geworden. Und hat ihr Leben dem Gott übergeben. Und je mehr, dass sie das Neue Testament hat angefangen zu lesen, hat sie dort aber auch gesehen, dass Vergebung ein zentrales Thema ist von diesem Neuen Testament. Und sie hat für sich selber eine Liste anfangen. Eine Liste von diesen Menschen, die ihr Leben kaputt gemacht haben, zerstört haben. Und dass sie die Soldaten getroffen, dass sie die Kommandeure getroffen. Sie hat die Liste gemacht. Und langsam hat sie die Liste zu einer Gebetsliste anfangen machen. Und sie hat dann geschrieben, kannst du das Zitat zeigen, mein Gott, bitte zeig mir die Dinge, von denen ich noch nichts weiß. Bitte zeig mir, wie ich denen vergeben kann, auf die ich gerade so wütend bin. Sie haben mich so tief verletzt, dass ich die Erinnerung kaum ertragen kann. Aber ich weiß, dass du gesagt hast, ich soll ihnen vergeben. Ich soll sie sogar segnen. Bitte erkläre mir, wie ich das schaffen soll. Das ist das einfache Gebet, das sie gebetet hat. Und über Jahre und Jahrzehnte hinweg hat sie langsam angefangen feststellen, wie die Gebetsliste etwas ihr verändert hat. Und sie hat dann auch geschrieben, in meinem Herzen war der Krieg zu Ende, in mir war endlich Frieden eingekehrt. Sie lebt heute in Kanada, hat 2 Söhne, ist geheiratet und hat ein ganz eindrückliches Buch geschrieben, wie sie den Weg von der Vergebung gegangen ist. Jetzt weiss ich nicht, was das mit dir macht. Wenn du die Geschichte hörst, wenn du die Predigt von Jona hörst, vielleicht ist da Wut in dir drin. Oder denkst, kann doch nicht sein. Wie ist das möglich? Ich möchte, dass wir am Schluss von dieser Predigt wie eine Zeit von der Stille nehmen. Und uns Gedanken machen. Wo ist eine Wut im eigenen Bauch? Über die Ungerechtigkeit. Über das Leid, das man vielleicht erlebt hat. Wo hat der Jona in uns etwas angesprochen, das wir so gut nachvollziehen können? Und gleichzeitig, wo fordert uns das Buch Jona auf, selber einen ganz schwierigen Weg zu gehen? Einfach, dass wir diese Zeit nehmen von der Stille. Ich habe dann 3 Fragen aufgeschrieben, die wir gerne in Gruppen nach dem Gottesdienst vielleicht mitnehmen oder in den Hauskreisen. Und vielleicht so die Frage über die ganze Predigtserie, über was ist dir durch diese Predigt wichtig geworden? Das ist so die Frage, was hat dich irritiert? Und was hat dich ermutigt? Nehmen wir einfach eine Zeit von der Stille und nehmen doch die Fragen mit. Und dann würden wir näher ein Zwischenstück hören und die Band kann vielleicht schon vorkommen.